Ich werde was tun heute Abend, was ich strengst verboten habe bei meinen Schülern in Salzburger Land, und das ist zwei Botschaften auf einmal zu predigen. Man darf nur eine Botschaft auf einmal predigen. Aber mein Thema lautet heute Abend: Dehne einander Gaben erkennen und einsetzen. Morgen in der Früh werden wir eher über das Thema Einsetzen von Begabungen reden, heute Abend über das Erkennen der Geistesgaben. Aber ich habe mit Wolfgang telefoniert und wir halten es für angebracht, zuerst einmal ganz kurz über Geistesgaben im Allgemeinen zu reden, denn nicht jeder von uns bringt die gleichen Voraussetzungen mit zu diesen Abenden. Ich glaube, es wäre gut, heute Abend zu beginnen in 1. Korinther Kapitel 12, dieses Kapitel durchzulesen zusammen und auf einige wesentliche Faktoren bei der Geistesgaben oder Gnadengaben vor Augen zu führen. Paulus redet hier in diesem großen vorletzten Abschnitt von Korintherbrief über das Verhalten in der Versammlung. Eigentlich beginnt in Kapitel 11, Vers 2 und redet in Kapitel 11 von dem Missbrauch der apostolischen Symbolen. Von dem Missbrauch des Symbols der Bedeckung der Frau und das Unbedecktsein des Mannes in der Gegenwart Gottes. Dann redet über den Missbrauch von Brot und Kelch bei dem Herrenmahl, wo die Gemeinde versammelt ist. Und dann in Kapitel 12 bis 14, nachdem allgemein über Gnadengaben geredet hat in 12 und die Wichtigkeit der Liebe in Kapitel 13 gezeigt hat, redet wiederum über den Missbrauch von Gnadengaben, geistlichen Gaben in Kapitel 14. Kapitel 11, Vers 2 bis ans Ende von Kapitel 14 bildet eine Einheit. Das ist vielleicht wichtig zu sehen, denn manchmal meint man, dass der erste Teil von Kapitel 11 nichts zu tun hat mit dem Versammeltwerden der Gemeinde. Das hat zu tun einfach mit Männern und Frauen, aber das stimmt nicht. Denn die Struktur des Abschnittes beginnt mit, wie Frauen sich verhalten und was die Apostel lehren und was das bedeutet und was die ganze Versammlungen praktizieren im Allgemeinen. Und so endet der große Abschnitt rhetorisch. Die literarische Struktur zeigt, wo ein Argument beginnt und endet, so oft durch Wiederholung, wie Paulus begonnen hat mit Frauen und deren Verhalten angesichts der apostolischen Zeichen. Er endet ebenso mit dem Verhalten von Frauen in der Versammlung und was sich geziemt. Und hier in diesen Kapiteln ist viel praktische Lehre über unser Verhalten in der Zusammenkunft der Gläubigen und allgemein als Gemeinde, als Glieder der Gemeinde. Kapitel 12 behandelt besonders das Thema des Wesen der Gnadengaben oder Geistesgaben. Lesen wir die ersten drei Verse. Und heute Abend werden wir nur Folgendes tun. Wir werden nur irgendwie das Offensichtliche an dem Argument anschauen. Wir haben nicht die Zeit. Mein eigentliches Thema kommt, nachdem ich mit euch Kapitel 12 lese. Aber John Nelson Darby hat einmal gesagt, dass beim Studium der Heiligen Schrift der Rahmen liegt meistens an der Oberfläche. Wirklich wahr, wie bei mir. Manchmal Brüder in ihrem großen Eifer, etwas ganz Neues zu finden, freuen sich unheimlich über irgendeine Erkenntnis, die sie irgendwie gefunden haben in einem Vers zum ersten Mal, zumindest in der Versammlung, solange sie sich, wo sie sich erinnern können. Jetzt haben sie was Neues gefunden, etwas Unwahrscheinliches, unscheinbare Sachen im Wort Gottes. Aber eigentlich das Gewaltigste am Wort Gottes ist, was man an der Oberfläche sieht. Das, was der Schreiber ursprünglich sagen wollte. Das, was verständlich ist für Normalsterbliche. Und das ist, was wir heute Abend gemeinsam lesen werden. Auf diese Art. Was aber die Geistlichen betrifft, oder die geistlichen Gaben, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet, Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geiste Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus oder Jesus ist Herr, außer im Heiligen Geist oder in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so, wenn wir einfach einige grundlegende Gedanken über den Heiligen Geist und seine in die Begabungen, die er verleiht, machen wollen, beginnen wir hier, dass unser Urteil über eine Geistesgabe, ob die Gabe von Gott kommt oder nicht, hängt von der von dem lehrmäßigen Inhalt der Aussage ab. Das ist so, so wichtig zu betonen. Was sagt der Mensch, wenn er unter der Herrschaft dieses Geistes ist? Denn die Korinther als Götzendiener haben auch geistliche Phänomene gehabt. Nicht alles, was übernatürlich ist, kommt von Gott. Nicht alles, was unerklärlich ist, kommt von Gott. Diese Menschen in ihren heidnischen Tagen wurden gezogen, ja fortgerissen zu Götzenbildern, gebunden an Götzendienst durch geistliche Mächte. Und so, wenn man redet über Geistesgaben, ist es sehr wichtig, von vornherein zu sagen, nicht alles ist von Gott. Und man bildet einen Urteil über eine Geistesgabe in erster Linie, abhängig davon, was diese Person, während der Geist herrscht, in seiner Tätigkeit, was er über Jesus sagt. Das Anliegen des Heiligen Geistes ist, den Herrn Jesus zu erheben und verherrlichen. Er nimmt, was des Herrn Jesus ist, und er sagt es uns, und er verherrlicht ihn. Das ist sein höchstes Anliegen. Hier ist die Rede nicht von dem, was ein Mensch sagen kann, wenn er überlegt, welche Auswirkungen seine Aussagen haben werden. Weißt du, selbst ein Irrlehrer kann der Wahrheit sagen. Aber ein Mensch, der prophezeit in der Kraft eines Geistes, ein Mensch, der in einer Sprache redet oder irgendeine solche Tätigkeit unter der Inspiration eines Geistes, man muss prüfen, was er dann sagt. Es geht nicht bloß um Lippenbekenntnis. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, Bak Singh hat mir erzählt, er hat gepredigt da in Indien in einem großen Bahnhof, und einer ist auf ihn zugekommen, ein Muslim, und er sagte, Bak Singh, die Bibel ist nicht wahr. Und er sagte, wieso, warum sagen Sie das? Er sagte, Bak Singh, steht es nicht in der Bibel irgendwo, man kann nicht sagen, Jesus ist Herr, außer in der Kraft des Heiligen Geistes? Und Bak Singh sagte, ja, das stimmt. Er sagte, Bak Singh, ich bin Muslim, habe ich den Heiligen Geist? Er sagte, nein. Er sagte, Jesus ist Herr. Schau mal, Bak Singh, die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Bak Singh sagte, warten Sie mal. So er hat einen Gepäckwaggon hergeholt und ist draufgestanden und sagte, bitte stehen Sie hier neben mir. Und dann sagte er, Achtung, Achtung, unser Muslimfreund hier hat eine Bekanntmachung zu machen. Er möchte euch etwas sagen, bitte. Er ist verschwunden. Es geht nicht um das, was ein Mensch sagen kann unter Umständen. Es geht um das, was ein Mensch sagt, wenn er spricht aus seinem Herzen in der Kraft eines Geistes. Das ist der erste Grundsatz. Der lehrmäßige Inhalt der Aussagen eines Menschen, der behauptet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu reden, das ist der Prüfstein. Wenn ich zurückdenke an die ersten Schriften, die ich je gelesen habe von Bruder Wolfgang Bühne, waren sie über einen Mann, heißt Spitzer. Und gewisse Prophezeiungen, die er vermutlich gemacht hat, in der Kraft des Heiligen Geistes. Seine Aussagen hat seinen Mund ein bisschen zu weit aufgemacht, nicht wahr? Er hat gezeigt, dass er redet nicht als wahrer Prophet im Auftrag des Heiligen Geistes. So, wenn alle müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist, wenn sie reden in der Kraft des Heiligen Geistes, in den ersten drei Versen lesen wir in Vers 4 bis 11, dass es Verschiedenheit gibt, verschiedene Begabungen. Und sie kommen aber alle von dem gleichen Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten, es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen, Luther übersetzt, gemeinsamen Nutzen. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, ein anderer der Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, ein anderer von Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Verschiedene Gaben, und sie kommen alle von dem einen Geist. Und das ist wichtig. Weißt du, was das mir sagt? Dass keine Gabe übernatürlicher ist als irgendeine andere Gabe. Es gibt nicht weit von uns in Salzburg eine Baptismatikergemeinde. Das heißt, sie nennen sich Baptisten, aber sie sind sehr viel mehr auf diese zeigenhaften Gaben abgefahren als irgendeine Pfingstgemeinde oder charismatische Gemeinde, die ich sonst kenne. Und ich war in der Stadt, habe einen Kaffee getrunken und Geschwister von der Gemeinde sind gekommen. Sie sagten, Bruder Colvin, wir haben eine Frage an Sie. Ja? Habt ihr die Geistesgaben in der Versammlung in der Gabelsberger Straße? Und ich sagte nachher, welche Geistesgaben erkündigt ihr? Ja, Zungenreden und Prophetie und Wunderheilungen und so weiter. Habt ihr die Geistesgaben? Haben sie wiederholt. Manche Leute meinen anscheinend, dass gewisse Gnadengaben oder Geistesgaben irgendwie wunderbarer sind als andere. Sie sind irgendwie übernatürlicher. Aber ich lese in meinem Text, dass alle Gnadengaben kommen vom gleichen Heiligen Geist. Keiner ist übernatürlicher als der andere. Man ist so begeistert von einem, der scheinbar heilen kann oder von einem, der heilen kann. Weniger begeistert von jemandem, der vielleicht mittels des Wortes Gottes Menschen tröstet und ermuntert. Oder weniger begeistert von einem, der einen Vortrag halten kann auf eine Weise, wo Menschen erbaut werden und die Wahrheit verstehen und Gott besser kennenlernen. Ist das aber richtig? Keine Gnadengabe ist übernatürlicher, wunderbarer als irgendein anderer. Beachte hier, derselbe Geist verleiht die Gnadengaben. Und es gibt verschiedene Dienste, aber es gibt nur einen Herr. Der Herr ist derjenige, er ist der Herr der Ernte, er ist der Herr des Leibes, des Haupt des Leibes. Ich erhalte die Geistesgabe, die Gott mir gibt, von dem Heiligen Geist. Verantwortlich für die Aufsicht auf den Dienst ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus, es sind viele Dienste, aber nur ein Herr. Und er ist irgendwie derjenige, der verantwortlich ist für unseren Dienst, wie wir eine Gnadengabe irgendwie einsetzen. Und es gibt einen Gott, lesen wir, der alles in allem wirkt. Die verschiedenen Wirkungen. Gott ist da verantwortlich. Ich predigte das Evangelium letzte Woche in Jena, in der gewesenen DDR, und 9 Leute bekehrten sich. Wir waren alle, wir haben gearbeitet wie Wilden. Wir haben den ganzen Tag evangelisiert, alle 20 von uns, aus der Schweiz, aus Österreich und aus der Bundesrepublik. Wir haben uns wirklich eingesetzt. Wir haben das Wort Gottes gepredigt. Und die Leute haben es an der Straße mitgeteilt und viele Gespräche geführt. Und am Abend im Missionszelt habe ich meinen ersten Zelteinsatz gemacht. Und 9 Erwachsene bekehrten sich und scheinbar auch eine Menge Kinder während der Kinderstunde. Aber wer hat das bewirkt? War das Fred und seine Begleitung? Nein. Gott ist derjenige. Und wie der Heilige Geist dir die Gabe gibt, bist du gegenüber dem Herrn verantwortlich, wie du die Gabe verwendest. Zum Beispiel, Wolfgang lädt mich nach Schoppen ein. Wolfgang ist nicht verantwortlich für was ich tue. Auch nicht die, in dieser Hinsicht, wenn es geht um Begabung, unbedingt die Ältesten der Gemeinde, aus der ich komme. Ich schaue hinauf zu dem Herrn. Er gab mir die Begabung. Er ist verantwortlich für das, was ich tue. Und ich suche meine Führung bei ihm. Und wenn etwas passiert, wer hat das getan? Gott. Seht ihr, Geist, der Heilige Geist, der Sohn und der Vater, alle in dem Dienst des Herrn mit mir verwickelt, sozusagen. Ist es nicht wunderbar, zu arbeiten für den Herrn Jesus? Überleg das mal. Gott zeigt dir, was seinen Willen ist. Er gibt dir einen Auftrag. Zweitens, Gott gibt dir das, was du brauchst, um den Auftrag zu erfüllen. Sei das Begabung oder sei das Zeit oder Möglichkeit oder Energie oder Gott ermöglicht das. Und dann der Herr wirkt durch einen. Und dann der Herr gibt Frucht. Und was passiert nachher? Der Herr belohnt dich. Ist es nicht wunderbar, mit ihm zu arbeiten? Es war sein Plan, wir tun nur, was er sagt. Er speist uns mit Energie. Er tut es sowieso, wie Andi gesungen hat. Und am Ende bekommen wir was? Die Belohnung. Das ist fantastisch. Zu arbeiten für so einen Auftraggeber, nicht wahr? Und ob deine Begabung Hilfeleistung ist oder Barmherzigkeit, vielleicht unscheinbare Begabungen, oder ob du die Verantwortung und das Vorrecht hast, vor Tausenden zu stehen und das Wort Gottes mit Vollmacht zu proklamieren, das ist derselbe Gott am Werk. Das ist derselbe Heilige Geist, der dir die Gabe gegeben hat. Du stehst vor demselben Herrn. Du bist verwickelt im Dienst, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Freunde, wie kann eine Gnadengabe irgendwie übernatürlicher oder wunderbarer sein als eine andere, wenn es letzten Endes Gott ist, der das Werk tut? Wisst ihr, ich finde, das ist wichtig für mich, das zu verstehen. Mein Verständnis ist gesünder, denn es gibt sehr viel ungesundes Denken über Gnadengaben. Der Geist gibt der Gabe, die Gaben, wem er will und wie er will. Vers 12 und 13. Wie ist dieser Leib Christi gebildet? Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Das ist dieses wunderbares Wesen, bestehend aus dem Haupt und seinen Gliedern, seinen Leib, der Leib Christi. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und es sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Der Körper besteht aus verschiedenen Gliedern, aber ein Körper. Alle Glieder des Leibes genießen das gleiche Leben. Ein Genetiker wird dir sagen, dass jede Zelle in dem menschlichen Körper, egal zu welchem Organ oder die Zelle gehört, hat die gleiche genetische Botschaft. Überleg das mal. Wenn man intelligent genug wäre und Technik hätte und die Wissenschaft, könnte man von der Information in irgendeiner gesunden Zelle in deinem Körper deine ganze Beschaffenheit, dein ganzes Wesen, Körper und Seele und Geist irgendwie projizieren. Von der Information in einer Zelle. Alle Glieder sind Glieder von einem Leib. Wie ist das entstanden? Johannes der Täufer sagt es so: Ich taufe mit Wasser. Komm hier, zeige ich dir. ich taufe mit Wasser. Und du brauchst keine Angst haben, er hat das nicht so gemacht. Aber einer kommt, der euch taufen wird in Heiligen Geist. Und er hat einen Menschen genommen, weißt du, was er getan hat? Er hat ihn getauft und dann rausgeholt aus dem Wasser. Und wie sind wir in den Leib, Entschuldigung, danke. Wie sind wir in den Leib Christi hineinversetzt worden? Wir sind hineingetauft in den Heiligen Geist. Wir sind im Geist, schreibt Paulus. Eigentlich, Paulus schreibt in Kapitel 8, Vers 9 von Römerbrief, irgendwie das Gleiche, anders gesagt. Kapitel 8 und Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wie ein Mensch hineingetaucht ist im Wasser, sind wir hineingetaucht. Wir sind im Geist. Aber nicht nur getauft sind wir mit dem Geist. Wir sind getränkt mit demselben Geist. Ihr seid nicht nur im Wasser, sondern ihr habt das Wasser in euch. Weißt du, wenn ich getränkt werde, ich nehme das Wasser in mir auf. Wenn ich getauft werde, das Wasser nimmt mich auf, sozusagen. Ja, es ist so etwa wie wenn Wolfgang heute Abend unzufrieden ist mit meiner Predigt und er zieht meine Krawatte ein bisschen zu ihm. Ich bin in der Luft. Ohne Luft in mir. Und was passiert? Ich sterbe. Oder was, wenn ich in einem Raumschiff bin, im Weltraum da oben, in Columbia irgendwas, in diesem Space Shuttle, und ich nehme einen tiefen Atemzug. Und dann springe ich draußen im Weltraum. Was passiert mit mir? Ich platze wie ein Ballon. Ich habe Luft in mir, aber ich bin nicht in der Luft. Beides ist notwendig. Wir sind im Geist und mit dem Geist getränkt. Alle von uns, die wir glauben an den Herrn Jesus. Sonst gehören wir ihm nicht. Und so sind wir in den Heiligen Geist hinein. In den Leib Christi, einen geistigen Leib hinein, getauft worden. Alles, sagt Paulus, alle, die mit dem Geist getränkt sind, alle, die in den Geist getauft sind, sie sind Christi Leib. Das ist etwas Wunderbares, etwas, wovon das Alte Testament kein Wort aussagt. Ein großes Geheimnis. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, alle mit ihren eigenen Persönlichkeiten, mit ihren eigenen Wesenarten, bilden zusammen jetzt eine Superpersönlichkeit, der Leib Christi. Alle. Beachte hier, dass die Taufe in den Heiligen Geist die Grundlage ist von christlicher Einheit. Liebe Geschwister, in unserer Lebenszeit, zu unserer Lebenszeit, ist die Taufe in den Heiligen Geist oder die sogenannte Geistestaufe, wie man das nennt, vielleicht die größte Streitfrage unter Christen geworden. Und das, was eigentlich alle Christen einen sollte, die Taufe in den Heiligen Geist, hat Christen auseinandergebracht. Wieso? Weil diese Irrlehre tastet die Grundlage der christlichen Einheit an. Wenn die Grundlage unserer Einheit ist, dass wir alle in einem Geist getauft sind und somit bilden wir den Leib Christi, wenn du mir sagst dann, dass weil ich eine bestimmte Gnadengabe nicht erhalten habe und weil ich in Zungen nicht geredet habe, dass ich noch nicht in dem Heiligen Geist getauft bin, was hast du getan? Lehrmäßig hast du die hast du die Grundlage der christlichen Einheit zerstört und tatsächlich zwei Gruppen von Christen gebildet. Und das ist furchtbar. Weißt du, diese falsche Lehre über die Geistestaufe ist nicht eine Nebensächlichkeit. Sie betrifft das Herz des Christentums. Und deswegen ist das eine arge, abzulehnende Lehre. Deswegen bringt diese Lehre Spaltung. Sie kann nicht anders als Spaltung bringen, wenn sie zwei Arten von Christen erzeugt. Verse 15 bis 20. Hier sehen wir zwei Gründe, warum viele Christen nie wirklich im Werk des Herrn dienen und zu einem aktiven Glied, einem funktionierenden Glied in einer Gemeinde werden. Zwei Gründe. Zuerst einmal, Verse 15 bis 17, manche meinen, sie haben keine wesentliche Gabe, keinen wesentlichen Beitrag in der Gemeinde zu leisten. Und manche meinen, Vers 21 und folgendes, dass sie so qualifiziert sind, dass sie brauchen den Rest der Gläubigen nicht. Und das sind zwei Gründe, warum Menschen sich nie an ihrem Ort Gottes Willen entsprechend einen geistigen Dienst verrichten werden. Aber unsere Zugehörigkeit, unsere Stellung im Leib hängt nicht von unserer Begabung ab. Nein. Unsere Geistesgabe hängt von unserer Stellung im Leib ab. Es ist gerade umgekehrt. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, oh, das sei fair, 70 Kilo Auge, wo wäre das Gehör? Und wenn das Gehör ein 70 Kilo Ohr, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt eines jeden Einzelnen von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun seid ihr zwar viele Glieder, aber ein Leib. Oh, das ist sehr wohltuend. Und mögen wir wirklich das beherzigen. Wisst ihr, manche Leute leiden an geistiger Minderwertigkeit? Sie hören einen, der mit großer Vollmacht evangelisiert, einer, der singt wie der Andi vielleicht, einer, der wirklich lehren kann, eine andere, die man aufsucht, weil sie solchen guten Rat hat. Und man denkt, ich könnte das nicht tun. Und man zweifelt dran, ob man wirklich einen Beitrag zu leisten hat, ob man wirklich dazugehört. Denk an eine Frau in glücklicher Gemeinschaft in unserer Versammlung jetzt. Sie ist aufgewachsen in einer Gemeinde, wo man meinte, wenn man nicht in Sprachen redet, in Zungen redet, dann ist man nicht im Geist getauft. Sie wollte immer in Zungen reden. Ihr ist nicht gelungen. Sie hatte tiefe Probleme in ihrem Leben. Sie meinte, weil ich das nicht kann, gehöre ich nicht zum Leib. Ist das nicht, was der Grundsatz ist? Wenn du sagst, wenn du nicht in Sprachen redest, bist du nicht im Geist getauft. Ist das nicht das Gleiche zu sagen, wenn du nicht in Sprachen redest, bist du nicht im Leibe? Das ist genau das Gleiche. Ein anderer Bruder in Österreich, er kann nicht so predigen, wie er will. Er tut sein Bestes. Er kann es sehr laut sagen und er kann viel sagen. Aber weißt du, er hat einige Male gedroht, sich umzubringen. Und öfters, und ich glaube, es ist darauf zurückzuführen zum Teil, weil er einfach etwas will, was er nicht ist. Und er meint irgendwie seine Aufnahme oder sein Angenehmsein von Gott hängt von seinen Vorstellungen über den Dienst ab. Das ist furchtbar. Wie oft aber ist das der Fall? Der Ohr sagt, ich bin kein Auge. Ja, tatsächlich. Gut, bist kein Auge, bist ein Ohr. Gehört mein Ohr desto weniger zu meinem Körper, weil es nicht ein Auge ist? Wie würden wir gehen spazieren und da liegt ein Ohr auf dem Boden? Das ist gut. Und das Ohr sagt, ich möchte so gerne zu deinem Leib gehören. Ja, das wäre schon nett. Mir geht ein Ohr ab. Aber weißt du was? Du musst sehr gut hören. Und wenn du sehr gut hörst und du nicht zu weit da außen steckst, dann vielleicht nehme ich dich auf in meinem Leib. Ist das wie es ist? Nein. Weil das Ohr irgendwie am richtigen Ort ist, kann es hören. Durchs Hören wird es nicht ein richtiges Ohr werden, sondern umgekehrt. Es kann sein, dass mein Ohr ein bisschen Training braucht. Ein Bruder sagte letzte Woche, ich saß neben ihm und Abraham brauchte ihm das Liederbuch gar nicht zeigen, weißt du? Es war mühsam, neben gewisse Brüder zu sitzen in der Versammlung. Er sagte, du, wenn Sie mich bitten, um ein Aria zu singen, das kann ich einfach nicht, sagte er. Und ich dachte, wow, das ist wirklich Untertreibung. Weißt du? Manchmal braucht unser Ohr ein bisschen Training. Aber es wird nicht dadurch Ohr, dass es gut hören kann. Mein Ohr hat gewisse Training. Ich kann im Wald mit Augen zu dir ziemlich sagen, was los ist. Mein Ohren sind trainiert. Ich bin durch und durch bis in die Zehenspitzenjäger. Tut mir leid, wenn du das nicht magst, aber du kaufst dein Fleisch in Plastik eingewickelt und meinst, du bist moralischer, aber weißt du, meine Ohren sind trainiert und meine Augen. Ich sehe selbst jetzt, wo ich meine Augen sieht ein bisschen verliere, wird überall, wo andere Leute wird, nicht sehen. Und unsere Begabungen, wir brauchen vielleicht Erfahrungen, wir brauchen Training, aber wir werden nicht zugehörig zum Leib, weil wir gewisse Funktionen ausüben. Es ist umgekehrt. Ich bin nicht Petrus, ich bin nicht Paulus. Ja, bist du deswegen nicht im Leib? Weißt du, das ist wirklich ein guter psychologischer Ausgangspunkt. Weißt du, was Gott will? Er will, dass du bist, was du bist. Das ist, was er will. Er hat dir die Gabe gegeben, die er wollte. Und er will, dass du diese Funktion in seiner Gemeinde ausübst. Du möchtest vielleicht wie ein anderer werden, aber Gott will es nicht. Manche, du schaust ein ungeborenes Baby an, in ein Buch, und du schaust die kleine Ohren an. Am Anfang sehen sie gar nicht die Ohren. Du kannst gar nicht sehen, was das ist an ihrem kleinen Kopf da. Aber früher oder später, gell, da sehen sie. Es ist eine Frage von Entwicklung. Manche von euch, ich frage euch heute Abend, was ist deine Gabe? Du weißt gar nicht. Vielleicht ist es eine Frage von Entwicklung. Man sieht noch nicht, was du für eine Gabe hast. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du bist nicht angenehmer bei Gott, wenn du eine bestimmte Gabe hast. Er hat dich gemacht und dir die Gabe gegeben, die du brauchst, den Auftrag zu erfüllen, den er dir geben wird. Das ist wirklich ein guter Ausgangspunkt. Stell dir vor, wenn meine Stellung im Leib abhängig wäre von einer Gabe, wenn wie manche es meinen, dass ich eine bestimmte Gabe haben muss, um eine bestimmte Erfahrung, um in den Heiligen Geist getauft zu sein, dann wäre mein meine Stellung vor Gott abhängig von irgendeiner geistlichen Erfahrung oder Geistesgabe. Aber das ist furchtbar, diese Grundsatz. Egal, was deine Begabung ist, hast du die Begabung, weil du im Leib bist und nicht umgekehrt. Weil Gott es so gefallen hat, wie wir lesen. Nun hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Unterstreich das, wenn du deine Bibel unterstreichst. Wie er wollte. Du sagst, ich habe aber eine kleine Gabe. Weißt du, das gefiel Gott so, diese Gabe zu geben. Wenn du eine größere, scheinbare Begabung hast, so hat es Gott gefallen. Du bist nicht besser, du bist nicht schlechter. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Einer sagt, aber ich bin nur eine kleine Margarite. Ich wollte eine Eiche sein. Weißt du? Dann frage ich, warum wolltest du eine Eiche sein? Damit ich groß sein kann. Oh. Ist das, wie du denkst über Geistesgabe? Groß oder klein? Scheinbar oder unscheinbar? Gott gab dir die Gabe, die er dir geben wollte. Vers 21 bis 27, keine Gabe ist so wichtig, dass sie in sich selbst genügsam ist. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig und die uns die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben oder umhüllen wir, die bekleiden wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Unanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt und dabei den Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sein, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder. Ihr seid aber Christi Leib und einzelgenommen Glieder. Keiner ist so wichtig, dass er sagen kann, dass er alleine genügsam ist. Keiner. Überleg das mal. Es gibt sicherlich eine gewisse Industrie, die besteht wegen Handschuhe, nicht wahr? Viele Handschuhe werden verkauft. Aber weißt du, wenn ich überlege, ich habe nur ein paar Handschuhe zu Skifahren. Ich habe meine andere verloren und es geht mir nicht so sehr, aber ich habe ein paar Handschuhe. Überleg mal die Industrie, wo es geht um Bekleidung von anderen Körperteilen. Warum zum Beispiel brauchen unsere Hände meistens keine Schuhe? Aber egal in welchem Land du bist, sie haben zumindest eine Schürze oder einen Rock oder irgendwas. Warum tun sie das? Es gibt gewisse Körperteile. Wenn du denkst an sie, ja, sie sind weniger ehrbar. Sie sind nicht so anständig zu sehen in Gesellschaft. Aber die bekleiden wir, die umhüllen wir mit desto größerer Ehre. Einer kam nach Hause, stellte vor ein Ältester in einer Gemeinde, und er sagte seiner Frau, sie kam nach Hause von Einkaufen, und er sagte, aber Helen, du hast schon drei Kleiderschränke voll von nichts zu tragen. Nichts zu tragen. Es ist interessant, wie sehr viel Mühe wir uns geben, gewisse Körperteile zu umhüllen mit sehr teuren Ehren. Und Gott will nämlich Folgendes sagen, oder Paulus anhand dieses Beispiels: Nicht jeder Teil des geistlichen Leibes der Gemeinde ist so sichtbar wie meine Hand. Oder? Sehr viele von euch tun einen Dienst, der ist unsichtbar. Und vielleicht sogar die Leiter deiner Gemeinde wissen einmal nicht manche von den Dingen, die du tust für den Herrn Jesus. Ich denke an einen Bruder in Mettmann, als er gestorben ist, dann war ein unscheinbarer Bruder. Und dann hat man bemerkt, dass im Laufe der Monate, nachdem er gestorben ist, dass die Teppichböden immer dreckiger werden in der Versammlung. Weißt du, was er getan hat? Dort, wo man die Schuhe abstreift, hat er immer das geputzt von unter diesem, wie heißt dieses Grid auf Englisch? Unter dem Gitter hat er es immer weggeputzt und hat einen Haufen von unscheinbaren Diensten getan. Niemand hat gewusst, was er getan hat, bis er weg war. Und viele von uns haben Begabungen. Ich meine nicht, dass das eine Begabung ist, das wegzuputzen. Das war ein Ausdruck von einer Begabung, vielleicht von Hilfeleistung. Aber viele von uns tun Dinge, sie werden nicht dafür anerkannt. Der Name Wolfgang Bühne oder Alois Wagner oder diese Namen sind bekannt in breiten Kreisen. Sie haben Evangelisationen gehalten und Vorträge gehalten, sind sichtbar. Weißt du einen Fehler, den wir machen manchmal? Wir geben die sichtbaren Glieder mehr Ehre als die unsichtbaren. Es ist gerade umgekehrt in Gottes Haus. Die unsichtbaren, die unscheinbaren Beiträge, wir sollen sie umhüllen mit mehr Ehre. Du, Wolfgang braucht deinen Lobpreis nicht. Und ich kannte dir auch nicht im Bundeskanzleramt, sage ich dir ehrlich. Mir macht es manchmal Probleme, wenn ich zu viel höre über all das Wunderbare, das ich getan habe. Aber es gibt andere in deiner Versammlung, ihnen würde ein bisschen ehrliche Anerkennung und Dankbarkeit für den Beitrag, den sie leisten, wohltun. Wirklich gut tun. Hin und wieder, ich kann mich erinnern an Andreas' Brief. Ich habe mich bedankt bei Andreas für seinen Brief heute Abend. Und wo wir geredet haben, und er hat mir ein bisschen ehrliche Anerkennung gegeben und in einer Situation, wo ich Ermutigung brauchte. Und der Brief war wirklich ermutigend. Wie viel mehr jemand, der selten hört, dass sein Beitrag in der Gemeinde geschätzt ist, desto mehr. Alle Glieder sind notwendig. Wisst ihr was? Das hilft mir. Ich meine, ich halte nichts von Psychologie, aber ich rede jetzt von einem gesunden Blick hier. Das ist von Gottes Seite gute Psychologie. Er sagt uns, Brettel eben ins Gesicht. Du bist notwendig. Ich habe dich in den Leib getan, wie ich wollte, und du bist notwendig. Weißt du, ein Mensch, der meint, dass er so viel kann, dass er die anderen nicht braucht, er hat eines nicht begriffen, und das ist die Realität, die Wirklichkeit des Leibes Christi. Wisst ihr hier, wir sollen die gleiche Sorge füreinander tragen. Wir sollen wirklich nicht überheblich werden oder unsere eigene Wichtigkeit überschätzen. Ich glaube, dass eine der größten Ursachen von Spaltungen und von Streitereien in Gemeinden sind Begabungen. Wir sehen, wie Paulus und Barnabas hart aufeinander geraten sind. Es war eine Frage von Begabung. Vordergründig, es muss schnell vorangehen jetzt, Paulus. Er war interessiert an Markus. Wisst ihr was? Du liest Apostelgeschichte, ihr wisst meinen, Paulus hatte recht. Du liest die Briefe, du wirst sehen, dass Barnabas hatte recht. Wer hatte recht? Sie kamen zu zwei verschiedenen Ergebnissen. Sie hatten zwei verschiedene Begabungen. Oh, wie oft ist das? Der Lehrer, weißt du, er will alles so ordentlich haben und es muss wirklich alles stimmen hier. In diesem Haufen und Hauptsekte gibt es Ordnung, und das machen wir noch nicht richtig, das könnten wir richtiger machen. Dann gibt es den Evangelisten, ja. Und er denkt nur, ihr Leute vergeudet so viel Zeit über diese Kleinigkeiten. Macht Platz für diese Leute in dieser Gemeinde. Macht Platz für die Hauptsache. Mir ist wurscht, ob es so ist oder so. Hauptsache, die Leute können hier in Gemeinde ihren Platz einnehmen. Und ihr geht draußen evangelisiert. Geh einmal zu Alois Böck in München und frage ihn, du gehst mit einem Problem, gell? Du möchtest ein bisschen rad. Er wird dir sagen, dein Problem ist, dass du nicht auf der Straße bist. Weißt du? Weißt du, wir sollen die gleiche Sorge füreinander tragen, einander verstehen, dass wir andere verschiedene Funktionen haben. Ist es dir nicht aufgefallen in den Abschnitten über Gnadengaben? Hier, 1. Korinther 12 bis 14. Ein ganzes Kapitel ist dem Thema Liebe gewidmet. Römer 12, das Thema ist Gnadengaben wiederum. Dass wiederum Liebe im Mittelpunkt ist von Römer Kapitel 12. Epheser Kapitel 4, noch ein Kapitel über Gnadengaben und was ist die Rede, was ist geistliche Gesundheit, was ist erforderlich zum Wachstum, die Wahrheit festzuhalten in Liebe. 1. Petrus 4, der letzte Abschnitt, wo es eigentlich um Gnadengaben geht, er redet von der Wichtigkeit als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes zu agieren, und dann er sagt vorher, dass Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Du liest nirgends in der Bibel von Gnadengaben, ohne zu lesen von Liebe. Denn das ist so erforderlich, wenn Menschen mit verschiedenen Betonungen, mit verschiedenen Anliegen zusammenkommen. Sie verstehen den anderen nicht so schnell. Das ist der vorzüglichere Weg. Ja. Wir haben gerade gelesen, dass alle Gaben notwendig sind. Alle haben ihre Funktion. Aber manche sind notwendiger als andere. Das sagt Vers 28 bis 31. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Apostel, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind alle etwa Apostel? Nein. Alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Offensichtlich nicht. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden alle in Sprachen? Ja, sagt Wolfhard Margis und der Rest. Alle reden in Sprachen. Sie haben eine neue Art von Sprachen erfunden, die es nicht gibt in der Bibel, eine, die man nicht auslegen kann. Deswegen. Wenn du davon ausgehst, dass es zwei Arten von Sprachen gibt, die Art, die in der Bibel war, und jetzt die heutige Art, dann können alle irgendwie in Sprachen reden. Dann ist es erforderlich. Aber es ist nicht so. Wisst ihr, manche Gaben sind wichtig. Und manche sind wichtiger. Eifert nach den größeren Gnadengaben. Welche sind größeren? Er gibt die Prioritäten an. Apostel erstens, zweitens Propheten, drittens in dieser Liste Lehrer. Und das allerletzte wäre Sprachenreden. In Kapitel 14 zeigt er uns, dass die größten Begabungen diejenigen, die das größte Nützen für die Bedienten oder den größten Gewinn bringen für den anderen. Alle Glieder sind notwendig zur richtigen Funktion des Körpers, aber nicht alle sind gleich notwendig. Mein Daumen ist notwendig. Manche Biologen sagen, das unterscheidet mich von einem Affen. Ich hoffe nicht, dass das der einzige Unterschied ist. Aber ich brauche meinen Daumen, Dinge zu tun, die einem Affen nie eingefallen sind, gell? Dass er das tun soll. Ich meine, mit meinem Daumen, er kann auch eine Banane mit ein bisschen Mühe. Aber ich könnte einen Reißverschluss erfinden für eine Banane, wenn ich wollte. Weißt du? Mein Finger... Mein Finger ist wichtig. Schneid meinen rechten Daumen ab. Dann ist meine Tenniskarriere beendet. Aber es gibt sehr viel, was ich noch tun kann. Es gibt aber andere Glieder an meinem Körper. Schneid sie ab und schau, was aus mir wird. Weißt du, Kartoffeln sind recht gut. Die Deutschen glauben das jedenfalls. Kartoffeln sind recht gut, weißt du? Und hast du je gegessen Kartoffeln ohne Salz? Nein, Mahlzeit. Weißt du, das ist wirklich nichts Besonderes. Nur ein bisschen Salz macht die Erdäpfel besser, oder? Aber wenn du wählen musst zwischen Erdäpfel und Salz, bitte servier mir Erdäpfel. Weißt du, alle Gaben am Leib Christi sind wichtig. Alle haben ihre Funktion. Eifert aber um die größere Gnadengaben. Und was wäre der Leib Christi ohne Apostel? Ohne Menschen, die mit großer Vollmacht Gottes Wort verkündigen. Ohne Lehrer. Ohne manche Gnadengaben kann man schon über die Runden kommen. Die Bibel sagt hier, alle echte Gnadengaben sind notwendig. Aber manche sind wichtiger. Und das sind einige Prinzipien. Ich glaube, das gehört zum gesunden Grundverständnis von Gnadengaben, nicht wahr? Seid ihr müde? Dieser liebe Bruder ist sehr müde. Hörst du immer mit deinen Augen zu? Ja, gut. Okay, gut. Ich bin ermutigt. Ich meine, es ist so eine langweilige Sache, die ich hier... Ja, jedenfalls. Was wollen wir machen jetzt? Das ist irgendwie die Grundlage. Jetzt wollen wir praktisch werden. Wollen wir lüften, oder?
Wir singen mal
einen
Vers zwischendurch
und machen mal Fenster auf. Ich habe schnell genug geredet, ich habe einfach langsam zugehört. Kapitel 4, Vers 10 von 1. Petrusbrief. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander, damit als guter Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Auf das in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem Text ist es klar ersichtlich, ich sagte wiederum, es geht nur um den Rahmen an der Oberfläche heute Abend. Klar ersichtlich, worum es handelt, um den rechten Gebrauch der Gnadengaben. Und der Zweck der Gnadengaben ist ganz deutlich angegeben in diesen Versen. Dient einander zur Verherrlichung Gottes. Dient einander zur Verherrlichung Gottes. Das Endziel von allen wahren Gottesdienst ist die Verherrlichung Gottes. Das ist die Existenzberechtigung von dem Menschen selbst. Der unmittelbare Zweck von dem Dienst mit Gnadengaben ist der Dienst an andere Glieder des Leibes oder werdende Menschen, die wir evangelistisch dienen und sonst wie. Gnadengaben sind nicht dazu da, uns selbst, sondern anderen zu dienen und zu erbauen. Wir sind Kanäle der Gnade Gottes, nicht Endstation. Und das ist so wichtig, denn so oft der Begabte steht im Mittelpunkt. Große Gaben sind große Sprungbretter zum Ruhm und Reichtum. Man redet sogar von christlichen Idolen. Ist das nicht furchtbar? Ein Idol ist ein Götze. Aber manche Leute sind wirklich vergöttert während ihren großen Begabungen oder Talenten. Wie verdreht können Christen werden? Aber die größten Gaben, laut Paulus, dafür halten, sind die Gaben, die das größte Nutzen für andere, nichts für sich selbst bringen. Aber du hast vielleicht einen Einwand. Es gibt eine Gnadengabe zur Selbsterbauung. Ich habe aus vier Büchern The Controversial Gifts von George Malone, die Geistestaufe von Wolfert Margis, das Sprachengebet von Kenneth Hagin und ein viertes Buch von einem Charismatiker gelesen, gefunden 18 Gründe, warum alle Christen in Sprachen reden sollen. 18 Gründe. Und 6 dieser Gründe sind alle darauf zurückzuführen, dass man erbaut sich durch Sprachenreden, und das ist der Grund, warum man das tut. Aber es ist wie mit Mutis Teelöffel. Du hast noch nicht vergessen, oder? Du laufst, Bub. Du hast im Garten gegraben damit. Ich hoffe, dass sie dich nicht dabei ertappt hat, mit ihrem Kochlöffel im Garten zu graben. Ist das der Grund, warum sie einen Kochlöffel hat? Gibt Gott Gaben zur Selbsterbauung? Paulus sagt, dass wenn es um den rechten Gebrauch von Geistesgaben geht, dass wir erwachsen am Verstand sein sollen und nicht so kindlich in unserem Denken. Überlegen wir mal. Wir gehen drüben zum Wohnzimmer und wir wollen an die Tür klopfen und wir hören der Wolfgang, der redet da drinnen. Bah, wie er redet. Du hörst auf einmal: Oh, du bist ein Sünder in Sünden geboren. Aber für dich gibt es Hoffnung, wenn du dich bekehrst und dem Evangelium glaubst, wirst du gerettet werden. Du denkst, Wahnsinn, wie laut er redet. Er muss eine große Gruppe haben im Zimmer. Und dann schaust du und da steht Wolfgang alleine und predigt. Und du sagst, Wolfgang, was machst du da? Er sagt, oh, ich erbaue mich. Ist das, warum Gott Wolfgang eine Gabe gegeben hat, das Evangelium zu verkündigen? Nein. Aber Wolfgang, eine Frage an dich. Wenn du irgendwo eingeladen bist und du bist wirklich, hast den Eindruck, du bist da im Auftrag Gottes und du redest Gottes Wort für die Zuhörer, möchte dich fragen, bist du nachher selber erbaut? Wolfgang ist wahrscheinlich der Erbauteste im Saal. Nachdem ich einen Vortrag gehalten habe, besonders wo der Inhalt des Herz des Christentums den Herrn Jesus betrifft, ich muss euch sagen, ich bin öfters, glaube ich, ich gehe nach Hause am vollsten. Ich bin wie einer der 12 Jünger, der nachdem er alle gespeist hat, er schaut, meine Güte, mein Korb ist auch voll. Egal was deine Begabung ist, wenn du deine Begabung verwendest, wirst du dich erbauen. Das ist aber nicht der Zweck der Gnadengabe. Der Zweck der Gnadengabe ist, die Wirkung ist, andere Leute zu erbauen, aber die Nebenwirkung ist, dass du dich selber erbaust. Ein Bruder aus der Schweiz sagte einmal, hat ein bisschen geschimpft in Österreich, er sagte, ja, ihr meint, ihr müsst dauernd die Bibel lesen und beten, damit es euch gut geht. Ja, ihr tut nicht genug für den Herrn. Ihr sollt Krankenbesuche machen. Wenn ihr genug Krankenbesuche machen im Krankenhaus, dann werdet ihr fröhlich sein wie ich. Du, etwa 3 Krankenbesuche pro Tag und ich wäre selber krank, persönlich. Ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht meine Begabung, aber seine Begabung ist Barmherzigkeit. Und wenn es ihm schlecht geht, er braucht nur zum Krankenhaus zu gehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht sieht er jemanden, dem es schlechter geht. Aber irgendwie, dadurch, dass er anderen Leuten dient, mit seiner Begabung, es geht ihm gut. Paulus' Argument, liebe Geschwister, ist nicht, dass du in Zungen reden sollst, denn es ist about dich selbst. Nein, egal was du tust, in dem Namen Jesu und in seinem Auftrag, du wirst dich selber erbauen. Der Nachteil an Sprachenreden ist, dass man bloß sich selbst erbaut. Es ist die einzige Gabe mit diesem Nachteil verbunden. Es ist nicht ein Grund, in Sprachen zu reden. Es ist ein Grund, dich um etwas Wesentlicheres zu kümmern, wo ein anderer erbaut wird. Es ist nicht interessant, wie wir Gottes Aussagen umdrehen und aus einem Nachteil einen Vorteil draus machen? Möchtest du erbaut werden, brauchst nicht in einer dir unbekannten Sprache zu reden. Erfahre, was Gott will, dass du tust in seinem Auftrag, und du wirst erbaut werden. Paulus sagt was? Da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind,
So ermatten wir nicht.
Er ermattete nicht. Wieso? Kapitel oder 2. Korinther Kapitel 4 Vers 16, weil sein innerlicher Mensch erneuert wurde jeden Tag. Aber Kapitel 4 Vers 1, er ermattete nicht, denn er war so überwältigt, er konnte etwas für Jesus tun. Etwas Wesentliches. Und er sagte, das ist Gnade, dass wir dem Herrn dienen können. Gnadengaben sind da, um andere zu dienen. Und wenn der Zweck der Gnadengabe, der Dienst an anderen zur Verherrlichung Gottes ist, ist dann die Ausübung oder der Gebrauch dieser Begabungen von großer Bedeutung. Die gute Verwaltung der Gnadengaben Gottes. Wir wollen gute Verwalter sein. Es ist wichtig, bei einer Verwaltung zu sehen, dass das, was man tut, wertvoll ist, nicht wahr? Wenn ein Verwalter angestellt wird, ist es meistens, weil es mit großen, wertvollen Dingen zu tun hat. Ein Villa oder ein Geschäft oder ein großer Ansitz. Dann braucht ein Verwalter, wenn es geht um eine wesentliche Sache, nicht eine unwesentliche, nicht wahr? Und deine Gnadengabe? Du sagst, oh, ich Hilfe leisten. Das ist nicht so gewaltig wie ein Apostel oder ein Lehrer. Aber überleg mal deine Begabung. Woher hast du sie? Die Bibel sagte, er ist hinaufgefahren in die Höhe. Aber der hinaufgestiegen ist der gleiche, der hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde. Weißt du, was deine Gnadengabe ist, was das Preisetikett ist an deiner Gnadengabe? Deine Gnadengabe ist die Beute des Kreuzes. Es kostete Jesus seinen Tod. So, sie kostete Jesus seinen Tod. So teuer und wichtig sind die Gaben. Eine Gnadengabe, was ist sie? Nur noch eine Beobachtung. In 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie, als die Apostel, alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. Die Gnade Gottes in Paulus hat ein größeres Resultat erbracht und größere Arbeit als alle anderen Apostel. Wir reden manchmal von rettender Gnade, aber es gibt auch dienende Gnade oder dienstbezogene Gnade. Gottes gnadenreiche Fürsorge für den Wohl seiner Versammlung. Und diese gnadenreiche Fürsorge für seine Versammlung ist vielfältig. Hier wird lesen, ich lese in meiner Übersetzung, die mancherlei Gnade Gottes. Das heißt vielfältig oder eigentlich vielfärbig. Die vielfärbige Gnade Gottes. Gnade ist wie reines Licht von einem Prismus gebrochen in der Versammlung. Wie ein Regenbogen von Vielfalt von Farben. So ist die Versammlung Gottes. Gottes Gnade geoffenbart in und durch uns, das ist eine bunte, wunderschöne Harmonie. Nicht alle mit einer Gabe, mit verschiedenen, vielfärbigen Gaben. Jeder von uns hat bei der Wiedergeburt bekommen den Heiligen Geist. Und irgendwie eine gnadenvolle Befähigung, unseren Geschwistern zu dienen. Wenn die Gnade Gottes so vielfärbig ist und verschieden und in uns verschiedentlich geoffenbart, ist es wirklich wichtig, dass wir unsere besondere, gottgewollte Fähigkeit entdecken und Symbole der Versammlung einsetzen. So, jetzt wollen wir nachdenken über den vernünftigen Gottesdienst.
und Gnadengaben.
Kapitel 12 von Römerbrief, eine wohlbekannte Stelle. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was das gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem von euch, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, so also sind wir die vielen ein Leib in Christo, einzelnen aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, es sei nach dem Maße des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der da lehrt in der Lehre, es sei der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus ist so überwältigt von der unergründlichen Weisheit und Barmherzigkeit Gottes, geoffenbart in seiner Heilsgeschichte. Er sagt, was kann ich tun? Was kann ich geben? Die einzige vernünftige Alternative, die wir haben, ist all das zu geben, was ich habe und bin. Selbst ein lebendiges Opfer zu werden, Gott selbst meinen Leib zu präsentieren, das ist vernünftiger Gottesdienst. Vernünftiger Gottesdienst gründet sich in der vollständigen Hingabe meines Leibes. Mein Leib wird zum Verkehrsmittel und zum Ausdrucksmedium von seinem Willen. Und zweitens, die zweite wesentliche Einzelheit hier ist gesunde Selbsteinschätzung. Hast du bemerkt, was der Text sagt? Wir reden jetzt von Geistesgaben. Und bevor du mysteriöse Vorstellungen hast, beachte, wie er sich ausdrückt. Vernünftiger Gottesdienst. Die Erneuerung des Sinnes, dass wir prüfen mögen, dass wir denken, wie es zu denken sich gebührt, zu denken, dass wir besonnen sind. Wo liegt seine Betonung? Auf eine gesunde, besonnene Selbsteinschätzung. Die Heilige Schrift geht davon aus, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe hat, von Gott erhalten. Zweitens, dass jeder Gläubige wissen soll, welche Begabung er hat. Und drittens, dass jeder Gläubige der erhaltenen Gabe entsprechend dienen soll. Das heißt, sie dienen nach dem guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen Gottes. Weißt du, Gottes Wort geht davon aus, dass der Christ weiß, welche Gabe er hat. Und heute wissen es wenige. Aber die Bibel geht davon aus. Das ist für mich eine, gibt mir Hoffnung. Das heißt, früher habe ich gedacht, was für eine Gabe habe ich? Aber Gott ist nicht wie ein Mensch mit einem Stück Fleisch, der schaut, der das Held 10 Zentimeter höher als der Hund springen kann. Gott will, dass du weißt, was deine Begabung ist. Er hat jeder Gnade gegeben. Jede Gnade und eine Gnadengabe. Und er hat jedem ein bestimmtes Maß des Glaubens erteilt in der Verrichtung unseres Dienstes. Wisst ihr, als ich ein Baby Christ war, habe ich gebetet so, Herr, ich bete, dass 1000 Leute bekehren sich durch unsere Arbeit hier. Wir waren etwa 17 Soldaten in Frankfurt am Main. 1000 Leute sollten sich bekehren. Boah, das ist gewaltig. Huh? Du wirst denken, ich habe viel Glauben gehabt. Nein, ich habe nicht viel Glauben gehabt, denn 1000 haben sich nicht bekehrt.
Das war nicht Glauben. Das war Annahme.
Weißt du, mein Mund war viel größer als mein Herz. Öfter so bei den Gläubigen, nicht wahr? Ich war wie manche Wirte. Ich weiß nicht, ich möchte dich nicht zur Sünde verführen, aber man hat vielleicht irgendwann vor Christus die Erfahrung gemacht, dass man ein Maß Bier bestellt. Es geht hier um das Maß des Glaubens. Man bestellt ein Maß Bier. Und was hat man mancherorts? 200 Milliliter Bier und 800 Milliliter Schaum. Weißt du? Kennst du das, oder? Du bist begeistert, so ein Maß zu bekommen. Aber manche unserer Gebete sind so. Oh, wir beten für vieles und wir glauben für so weniges. Und wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, hast du auch erhalten einen Maß des Glaubens. Und wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen echtem Glauben und Schaum. Jesus sagt in Johannes 15, dass wir, wenn wir in enger Lebensgemeinschaft mit ihm leben, wie eine Rebe in einem Weinstock, dass wir können bitten, was wir wollen. Es wird passieren. Oh, du denkst, ein Stern, auf den ich schaue, ein Auto da, ja, mit einem Stern da oben, das wäre, was ich brauche. Aber ich frage dich, wenn du so etwas willst, ob du wirklich in enger Gemeinschaft mit Gott lebst jetzt. Ist dieser Wunsch von ihm entstanden? Du bittest, was du willst, wie Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ist das wirklich das Ergebnis davon, dass du eng lebst mit Gott? Aber wenn du eng lebst mit dem Herrn Jesus Christus, wie wirst du bitten und was werden deine Anliegen sein? Und wenn du bittest nach Gottes Willen, 1. Johannes Kapitel 5, wirst du wissen, dass du hast die Zuversicht, dass du das erhalten wirst, was du bittest nach seinem Willen. Ja, auch nicht nur im Gebet, sondern auch in der Ausübung unserer Gnadengaben ist es wichtig, dass wir entsprechend des Maßes des Glaubens wirken. Wie viel oder welcher Dienst habe ich zu verrichten, das hängt von meiner Begabung ab, was Gott mir gegeben hat. Das hängt von dem Maß des Glaubens ab, das Gott mir geschenkt hat. Wie erkenne ich meine Gnadengabe? Zuerst einmal möchte ich sagen, mach keine großen Sorgen. Weißt du, wenn du Sorgen machst über Gnadengaben, dann hast du eine Verantwortung übernommen, die Gott dir nicht gegeben hat. Das ist nicht etwas, wo man Sorgen macht. Aber beginne, die Schrift zu untersuchen, welche Gnadengaben angeführt sind und was sie genau bedeuten, erstens. Und bete, dass der Herr dich führt und dass der Herr dir zeigt, welche Gnadengaben du hast. Zweitens, ergreife Initiative. Tu etwas. Wickle deine Gnadengabe nicht ein in einem Schweißtuch, wie der schlechte Verwalter in Lukas Kapitel 19. Er hat sein Pfund, das er erhalten hat, eingewickelt in einem Schweißtuch. Leute, ein Schweißtuch ist dazu da, nicht um unseren Auftrag einzuwickeln, sondern dass wir arbeiten. Weißt du, ein Schiff, das lahmgelegt ist, das nicht unterwegs ist, kann man unmöglich steuern. Und Christus kann einen unmöglich steuern im Dienst, wenn er nicht bereit ist, Initiative zu ergreifen und etwas zu tun. Wir erkennen unsere Begabung, etwa wie der Mediziner sich für sein besonderes Fachgebiet vorbereitet. Er beginnt mit allgemeinen Erfahrungen, die jeder Arzt, jeder Mediziner durchmachen muss. Alle Stationen muss er durchmachen. Und dann beginnt er erst, sich auf etwas Besonderes zu praktizieren, zu spezialisieren, auf seinem Fachgebiet. Und wir sind zugleich allgemeine Praktiker, als auf irgendein Fach sollen wir uns konzentrieren. Habt ihr das nicht bemerkt? Ausgenommen die zeichenhaften Gnadengaben, die Sprachenreden, Wunderwirken und so weiter, alle anderen Gnadengaben sind bloß übernatürliche Befähigungen, etwas zu tun,
was dem gewöhnlichen Pflicht von irgendeinem Christen entspricht. Überleg das mal. Der Gabe von Dienst. Du sagst, das ist nicht meine Gabe. Heißt das, dass du nicht dienen sollst? Ich komme in dein Haus und du erwartest, dass ich das Geschirr abspüle, wenn ich auf Besuch bin? Oder du hast nicht die Gabe des Mitteilens. Heißt du das, dass du nichts in die Kollekte tun sollst am Sonntag? Dass du nicht geben sollst? Ich habe nicht die Gnadengabe von Glauben. Oh, heißt das, dass du ungläubig sein sollst? Gott für nichts glaubst? Hilfeleistung, das ist nicht meine Begabung. Ja, es gibt schon eine Zungenbewegung. Ich wünsche, es wäre eine Hilfeleistungbewegung. Denn mancherorts ist das wirklich eine Mangelware. Barmherzigkeit. Hast du diese Gabe nicht? Bist du desto weniger verantwortlich, barmherzig zu sein in deinem Umgang mit deinen Mitchristen? Lehren. Ja, sicherlich willst du zumindest in irgendeinem Forum Leute lehren, die Wahrheit sagen und geistige Dinge erklären. Ermahnung? Du bist vielleicht nicht ein Ermahner, aber du wirst Anlass dazu haben. Bemerkt, Geschwister, dass die Begabungen, das ganze Gebiet von Begabungen, die aktuell sind für uns heute, sind nur besondere Befähigungen, das zu tun, was ein Christ tun soll. So wir sind allgemein Praktiker und wir spezialisieren uns dort, wo es besonders wichtig ist. Wir sagen, das ist nicht meine Gabe. Was wirst du denken? Der Tormann läuft ein bisschen weg von dem Tor und er fiel auf sein Gesicht. Und irgendwie einer kommt von der Gegner kommt mit dem Ball und einer sagt, aber weißt du, ich bin Stürmer, ich bin nicht Tormann. Weißt du, und er lässt ihn vorbeigehen und er schießt sein Tor. Ja? Bin kein Tormann, das ist nicht meine Gabe. Drittens, zuerst bete und untersuche. Zweitens, ergreif Initiative, tu etwas. Versuche, alle Möglichkeiten auszunutzen, dem Herrn zu dienen. Und wenn du das tust, wirst du langsam sehen, was dir liegt und was nicht. Aber zuerst musst du alles irgendwie durchprobieren. Sei bereit, etwas für den Herrn zu tun. Drittens, besonnene Selbsteinschätzung. Welches Anliegen hast du? Zum Beispiel die Bürde für Seelen ist ein Kennzeichen von einem Evangelisten. Weißt du, wir sollen alle eine Bürde für Seelen haben. Aber weißt du, wer hat das Buch geschrieben, Glühende Retterliebe? Oswald Smith, der ist offensichtlich Evangelist, wie er das Buch schreibt. Der Evangelist wird besonders dieses brennende Anliegen im Vordergrund haben. Ein anderer wird haben, ja, was werden wir mit diesen jungen Christen tun? Sie brauchen Hilfe mit ihren Problemen. Ist vielleicht ein Hirte oder einer mit der Gabe der Barmherzigkeit. Was ist mein besonderes Anliegen? Auf welche Tätigkeit freue ich mich? Was bringt Befriedigung? Verstehe mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass Gottesdienst ist dass das irgendwie unsere Triebe zu befriedigen ist, aber Gottesdienst getan in Gottes Auftrag ist sehr befriedigend. Ich werde nie vergessen, ein Gespräch mit einem Bruder in den USA, er war früher Missionar in Europa, und ich sagte, ich bin nicht sicher, ob ich nach Europa soll. Er sagte, wieso nicht? Ich sagte, ich soll bereit sein, alles zu tun. Und früher habe ich an Indien gedacht, aber ich würde mich gar nicht freuen, nach Indien zu gehen. Er sagte, du, in Indien wärst du ein hoffnungsloser Fall. Aber für Europa, du bist gerade zugeschnitten auf diese Aufgabe. Und dann ist mir groß geworden, weißt du, der Herr hat mir nicht die Freude und die Überzeugung geschenkt, eine Aufgabe zu erfüllen, die nicht meine Aufgabe ist. Aber er hat sehr wohl das geschenkt in Bezug auf meine jetzige Tätigkeit. Viertes Prinzip, und das hängt mit besonnener Selbsteinschätzung zusammen, ist die Bestätigung Gottes. Wo hat Gott Segen geschenkt? Alle Gaben kommen von dem gleichen Geist, der Herr ist verantwortlich für die Dienste, aber Gott gibt die Wirkungen. Die Wirksamkeit ist von ihm Ich habe schon behauptet, dass es ungeheuer wichtig ist, dass wir unsere Gabe richtig einschätzen. Denk an einen Bruder, den wir kennen da unten bei uns. Er sagt seit 10 Jahren, seitdem ich ihn kenne, er sei Evangelist. Das ist seine Begabung und er evangelisiert ständig. Aber ich habe noch keinen gesehen, der zum Glauben gekommen ist durch ihn. Ich weiß aber von vielen, wo die abgestoßen sind wegen seiner Art. Und die Tatsache, er meint, er ist Evangelist, so er sagt möglichst viel. Und ich denke nur, oh, ich hoffe, er redet nicht mit ihm, er war offen vorher. Ich gehe nicht so weit. Aber es ist ein Nachteil, wenn man ständig denkt in der Annahme, man hätte eine bestimmte Begabung, aber Gott hat keine Frucht geschenkt. Wenn du die Gabe hast, wird Gott die notwendige oder die Frucht auch schenken. Viele Brüder in unseren Kreisen meinen, sie sind Lehrer. Das ist auch eine Krankheit. Das ist furchtbar. In manchen Bewegungen wollen sie allen Sprachen reden. Das ist genauso schlimm. Hier wollen wir alle lehren. Ich meine, es ist zumindest eine größere Gabe. Es ist gescheiter, du streckst dich nach Lehren aus, als nach Sprachen reden, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wenn du das Vorrecht genießt, immer wieder zu sitzen zu den Füßen von jemandem, der meint, er wäre Lehrer. Gesegnete Mahlzeit. Ein Bruder, ich habe einen Freund, ich habe früher gearbeitet mit einem Freund, der sagt niemals ein kritisches Wort über den Dienst eines anderen. Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Es war eine furchtbare Predigt, meine Güte. Ich meine, diese Predigt hätte die Flöhe von einem Hund erjagt. Und dieser Bruder geht auf den Prediger zu, weißt du, jetzt bin ich neugierig, was wird er sagen? Er sagte, Bruder, das waren wunderbare Verse, die du eingangs gelesen hast. Und dann, so es gibt die Bestätigung Gottes, Gott wird Frucht schenken. Ich kann mich erinnern, wir haben eine Wortassoziation gemacht in einem Jüngerschaftskurs in den USA. Ich habe einen Begriff erwähnt und die Teilnehmer sollten sofort sagen, welcher Begriff ihnen in den Sinn kommt. Und ein Begriff war Diener. Und ich schrieb es auf. Und in der Gemeinde waren es etwa 450 Geschwister in Gemeinschaft. Und wir waren etwa 6 Teilnehmer an der Schulung. 8 Personen schrieben nicht einen Begriff, sondern einen Namen von einem Bruder. Die Hälfte der Gruppe, als sie hörten den Begriff Diener, dachten sie an Tim. Weißt du, was das ist? Das ist der Segen Gottes. Ein Mensch, der sich ausgezeichnet hat als ein Diener. Dann es gibt die Bestätigung, es gilt die Bestätigung von reifen Geschwistern. Das ist ein sehr gutes Gegengewicht für manche, die zu hoch oder zu niedrig von sich denken. Es waren die Ältesten in Lystra und Iconium, Lystra und Derbe, die ihr Augen auf Timotheus hatten. Er hatte ein gutes Zeugnis für bei ihnen. Und als Paulus einem Mitarbeiter abgegangen ist, der war mit Silas unterwegs, aber früher waren sie zu dritt, haben die Ältesten gesagt, das ist ein guter Mann für dich. Sie haben auch mit Timotheus zusammen sich mit ihm identifiziert in Bezug auf seinen Auftrag und seine Gnadengabe. Durch prophetische Äußerung wussten sie, der Mann hat diese Begabung, selbst Paulus hat sich mit ihm auf diese Weise identifiziert. Sie legten Hände auf ihn, als sie ihn fortschickten. Und das war bloß ein Zeichen der Identifikation mit ihm. Was ist wichtig ist, dass die reiferen Geschwister auch das empfinden, dass der Herr uns Frucht schenkt. Das ist ein gutes Gegengewicht für Einbildung unsererseits. Ich schrieb einen Artikel letztes Jahr, es war in einer Zeitschrift in den USA, und ein Professor schrieb von Argentinien, und er sagte, weißt du, ich bin Englisch Professor an der Universität hier und auch Spanisch unterrichte ich. Und selten lese ich Artikel, wo der Inhalt gut ist und die Form gut ist und aussagekräftig. Er sagte, ich möchte mehr von Ihnen hören. Schreiben Sie mehr Artikel. Auch ein anderer Bruder in den USA hat gerade gesagt, der Bill McDonald, ich soll mehr schreiben. Ja, das ist für mich wichtig. Ich spüre ein größeres Anliegen für die Verkündigung des Wortes Gottes als für Schreiben. Aber wenn Brüder deren Urteil mir wichtig ist, mir auf eine Fähigkeit hinweisen, die möchte ich nicht vernachlässigen. Seht ihr, was ich meine? Wir lernen voneinander. Sechstens, wir sollen uns nicht zu schnell festlegen. Oh, das ist nicht meine Gabe. Kennst du die Aussagen? Ist es nicht interessant, wie wir alles umdrehen? Die Bibel sagt, fach deine Gnade an, oder? Und wir drehen das um, wir sagen, das ist nicht meine Gnade. Die Bibel redet von Freimütigkeit im positiven Sinn. Und wir sagen, oh, ich habe keine Freimütigkeit. Wir drehen alles um. Lege dich nicht so schnell fest. Ich meinte einmal, ich wäre Lehrer. Ich hatte das Anliegen, Versammlungen zu gründen. Ich habe gesagt, ich bin kein Evangelist. Ich war so dumm, dass ich habe nicht gesehen, dass dieses Anliegen, Versammlungen zu gründen, zusammen mit einer anderen Begabung zusammenhängt. Nicht nur eine Lehrbegabung. Ich kam nach Europa und ich hab keine Evangelisationen gehalten und nichts getan. So, aber ich dachte, ja, die Brüder, die Jungen werden nicht wissen, wie man evangelisiert, wenn jemand ihnen nicht zeigt. So, jetzt muss ich versuchen zu evangelisieren, damit sie wissen, wie es geht. Und dann mit Staunen später schaute ich zurück und dachte, meine Güte, eine Menge Leute haben sich bekehrt durch mich. Und dann hielt ich Vorträge. Und dann bekehrten sich mehr Leute. Ich dachte, oh, das soll nicht gehen. Ich bin Lehrer, ich bin kein Evangelist. Weißt du, wo das herkam? Ich komme aus Brüderversammlungen. Und in Brüderversammlungen, man denkt, ja, ein Evangelist, ja, das ist gewaltig, das ist wirklich schön, aber so klug sind die Leute nicht, weißt du? Ein Lehrer, das sind die Leute, die sind die Leute, die Schrift kennen, die Lehrer und die Evangelisten, ja, die könntest nicht Reisebrüder sein, wenn du ein Evangelist bist. Und dieses fleischliche Denken, dieser Auswuchs in unserer Bewegung, war wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht so sehr evangelisierte. Denn für mich war es nicht so vordergründig. Vordergründig war es, die Schrift, weißt du, richtig einzuteilen und alles, weißt du, zu gliedern und fantastisch. Und nachher, wow, es sind nur wenige Christen auf der Erde, die das Ganze verstehen. Weißt du? Und ich denke, wie dumm kann man sein? Eigentlich, wenn Gott die Reihenfolge anführt in Epheserbrief, Evangelist ist höher auf die Liste als Lehrer. Das ist interessant. Aber man denkt aus dem eigenen Erfahrungsbereich. Und was ich glaube, bei vielen von uns, wir wissen nicht recht, was unsere Begabung ist, weil wir einige Möglichkeiten gar nicht untersucht haben. Wir gehen davon aus, das kann ich nicht. Das kommt nicht in Frage. Und schließlich wissen wir nicht nur, was wir nicht tun können und nicht, was Gott will, dass wir tun. Sechs Prinzipien wiederum. Könnt ihr vielleicht ergänzen? Bete und studiere. Ergreife Initiative. Übe besonnene Selbsteinschätzung. Dann suche die Bestätigung Gottes. Wo gibt er? Oder warte auf die Bestätigung Gottes. Wo gibt er Frucht? Horche auf die Bestätigung von älteren, reiferen Geschwistern. Und dann sechstens, lege dich nicht so schnell fest. Egal, was du tust, was deine Hand zu tun wendet, tu das mit deinem ganzen Herzen.